Kriegsschauplatz, denn die Russen, mein zweites kleines Kapitel, haben nicht stillgehalten. Die haben die Sache genommen, wie sie ist. Da gibt es eine Einkreisung Russlands, Eindämmung genannt diplomatisch, wo die Einflusszone Russlands geschmälert wird. Und die Russen haben sich auf den Standpunkt gestellt, sie versuchen das Wichtigste für sich zu retten, nämlich die Krim, der Stützpunkt ihrer Schwarzmeerflotte. Und das haben sie, so gut es geht, völkerrechtlich über die Bühne gebracht, so wie sie es beim Westen im Kosovo gelernt haben. Man lässt einen Teil der ukrainischen Bevölkerung in der Krim abstimmen. Die sind für das Selbstbestimmungsrecht, rufen sich als autonome Republik aus und bitten um den Anschluss an Russland. Genau das, was Putin wollte, wird so inszeniert. Und er hat ja dafür, wie gesagt, Vorbilder gehabt in der westlichen Politik im Kosovo. Und das machen sie. Das machen sie. Und damit korrigiert Russland eine Linie, die sie bislang verfolgt haben. Bislang war die russische Politik von folgendem Prinzip getragen. Die Russen als Erben der untergegangenen Sowjetunion stehen auf dem Standpunkt, die Sowjetunion, erst recht Russland, hat den Kapitalismusübergang vollzogen. Sie haben den Sozialismus ein für alle Mal verabschiedet. Den wollen sie nicht mehr. Die wollen auch einen Kapitalismus, der Wachstum schafft und den Staat reich macht. Das finden sie gut. Die wollen das Gleiche wie die Brüder im Westen. Einen florierenden Kapitalismus und einen Staat, der sich draufpflanzt und darüber reich und mächtig wird. Und sie waren der Auffassung, wenn wir das machen, uns zum Kapitalismus bekehren und den Sozialismus wegwerfen, dann ersparen wir uns zugleich die Systemfeindschaft, die es bis dahin gab. Da gab es zwei unvereinbare Systeme, Kapitalismus hier, Sozialismus da, ein Wettrüsten hat viele Ressourcen aufgezehrt. Das alles wollte sich Russland auch ersparen mit seinem Übergang zum Kapitalismus. Und sie waren zugleich der Auffassung, wenn man das macht, man wird kapitalistisch, nimmt den Systemgegensatz weg, dann wird man doch wohl als Hinterlassenschaft der ehemaligen Sowjetunion, als immer noch mächtige russische Nation, beim Weltordnen bei den kapitalistischen Nationen, bei den G7, G8, im NATO-Rat und sonst wo, ernst genommen und darf die Welt mitordnen auf Augenhöhe. Das schwebte denen vor. Die Antwort, die der Westen gegeben hat, war, diese russische Macht ist auch nach dem Ende der Sowjetunion immer noch zu groß, zu unhandlich, die muss weiter dezimiert werden. Und die Art, wie sie das gemacht haben, die wird heute durchaus zur Sprache gebracht. Sie haben beispielsweise das ehedem gegebene Versprechen, wenn die Sowjetunion abdankt und ihren Schutzschirm über Osteuropa sein lässt, dann wird nicht die NATO nachrücken in diese Staaten. Das ist genau passiert. 7, 8 oder wie viele Staaten aus diesem Bereich sind längst in der NATO. Raketen werden auch demnächst in der Ukraine stationiert. Da hat also ein Ausdehnen des westlichen Machtbereichs stattgefunden mit einer Methode, die darin besteht, dass die materielle Dezimierung russischen Einflusses honoriert wird durch Zugeständnisse ideeller Art. Zum Beispiel erfährt man auch von solchen Leuten wie Telchik, ein ehemaliger Kanzlerberater, die NATO ist zwar nach Osteuropa vorgerückt, aber die Russen dürfen jetzt im NATO-Russland-Rat mitreden. Das war das Prinzip. Materielle Positionen räumen, ideelle, diplomatische Anerkennung dafür im Gegenzug ernten. Das Verfahren hat Europa im Verein mit Amerika so lange getrieben, bis so gut wie alles in Osteuropa diesem Einfluss zugetan ist. Und die Ukraine war für Russland ein Fall zu viel. Es war nämlich nach der einen Seite hin, nach dem Dafürhalten Russlands, ein Angriff auf die vitale Einflusszone, ein großes Land direkt an der Grenze Russlands, Waffenlieferant für Russland, ein wichtiger Stützpunkt für die Schwarzmeerflotte. Diese Einflusszone wird bestritten. Und es ist im Gegenzug, wo es bestritten ist, Aufmarschgebiet für feindliche Raketen der anderen Seite. Man hört jetzt in den Zeitungen, von der Ukraine aus fliegt eine Atomrakete in weniger als 5 Minuten nach Moskau. Diese Einflusszone wurde bestritten und der bis dato immer mitgelieferte Respekt gegenüber der anderen Seite, um ihren Willen einzukaufen, dabei mitzutun, der wurde nicht gezollt. Hört mal die leisen Zwischentöne, die man auch von Steinmeier hören kann, wenn er nachträglich sagt, man hätte die Russen besser einbinden müssen, in diesen Prozess die Ukraine aufzurollen. Oder wenn Teltschik sagt, dieser Kanzlerberater, der jetzt wieder durch die Talkshows tingeln darf, man hätte den Russen ein neues Gesprächsformat anbieten müssen. So reden die. Das war vom Standpunkt der Russen Grund genug, ihre politische Linie zu korrigieren und zu sagen, jetzt ziehen wir eine Grenze. Wir lassen diesen Prozess der ewigen Ausdehnung der westlichen Einflusssphäre nicht weiter zu. Die Krim wird annektiert. Und das hat der Westen als feindseligen Akt genommen. Sanktionen werden auf den Weg gebracht. Und Kredit fließt jetzt, 19 Milliarden IDF-Kredit an die Ukraine, der dem Land vorher verweigert worden ist. Jetzt, als antirussisches Bollwerk, ist die Ukraine dem Westen das Geld wert, das er vorher für dieses Land nicht ausgeben wollte. Da wird also eine Feindschaft auf den Weg gebracht. Da wird eine Feindschaft auf den Weg gebracht. Und nicht, um mal quasi als abschließenden Punkt was Grundsätzliches zu sagen. Nicht deswegen, weil da Politikversagen am Werk war. Es gibt viele Zeitungsartikel und Leserbriefe, die so argumentieren. Sondern weil das eine Konsequenz ist des imperialistischen, grenzüberschreitenden Wirkens kapitalistisch und demokratisch verfasster Nationen. Die betreiben Staaten wie Deutschland, Frankreich und andere ein grenzüberschreitendes Geschäft. Die wollen, dass das Kapital ihres Standorts, ihre Nation sich am anderen stärkt. Ja, die Handelsbilanz, die für ein Land positiv ausfallen soll, die kann das nur, wenn sie für ein anderes negativ ist. Die Stärkung einer Währung, die sich eine Nation von ihrem grenzüberschreitenden Geschäft verspricht, die gelingt dann und in dem Maße, wie eine andere Währung daran gemessen schwach ist. Die starke Währung des einen gibt es nicht ohne die schwache des anderen. Hinweise, die ein Licht drauf werfen. Dass es die Lebenslüge dieses grenzüberschreitenden kapitalistischen Treibens ist, dass das alles zum wechselseitigen Nutzen ist. Das ist es nicht. Und weil das so ist, dass sich eine Nation an der anderen im internationalen Geschäft stärken will, also die andere auch immer ins Hintertreffen darüber gerät, gibt es immerfort einen politischen Streit um die Konditionen des Geschäfts. Und dieser Geschäftsbereich ist mit Russland wesentlich das Energiegeschäft. Und schon die Forderung der Russen, sie wollen Preisverhandlungen über Gas und Öl auf Augenhöhe, statt sich Preis und Kontingent im Westen diktieren zu lassen, die wurde in der EU als Zumutung empfunden. Und weil es um das Ringen um Konditionen des Geschäfts geht, findet ein politisches Kräftemessen der Staaten statt, das darauf zielt, nicht mehr Gas oder Öl zu kaufen, sondern Kontrolle zu gewinnen über die Quellen von Energie wie über die Leitungssysteme von Energie. Denkt mal, wie viel Aufwand getrieben wird, mit Nord- und Südpipelines vom Kaspischen Meer Gas nach Europa zu transportieren, ohne dass russisches Territorium durchlaufen wird. Das kommt aus der Kalkulation. Selber die Kontrolle über die Transportwege haben, der andere darf nicht einwirken und erpressen können, man darf nicht erpressbar werden, weil das die Sonderrolle des anderen sein muss. Und um das garantieren zu können, Kontrolle über alle Leitungssysteme, muss man befreundete Staaten, wo die Durchleitung stattfindet, gewinnen. Die muss man sich gewogen machen und dem anderen abspenstig machen. Also wird gerungen. Und da merkt man, dieses politische Kräftemessen, des Geschäfts wegen, aber jetzt auf einem ganz anderen Feld angesiedelt, das dreht sich um die Dezimierung von Macht und Einflusszonen eines anderen Staates, um den eigenen Einfluss zu stärken, und wird prinzipiell getrennt von jeder bestimmten Geschäftsperspektive. Die Gewalt, die über die Grenzen wirkt, trennt sich vom Geschäft, um ihm dienen zu können. Und wenn das fortschreitet, und im Moment schreitet es gewaltig fort, bis zur militärischen Konfrontation, also bis zum Krieg, dann merkt man, wie sich die Logik umgedreht hat. Während in Friedenszeiten die staatliche Gewalt alles dafür tut, das Wachsen des Reichtums auf dem eigenen Territorium zu stärken, auch den Anteil des eigenen Geschäftslebens am internationalen Markt zu fördern, wo also Gewalt sich für Geschäft einsetzt, passiert im Krieg die Umdrehung. Da wird Reichtum geopfert, um eine andere Macht zu brechen. Reichtum geopfert in der Form, alles was für die Rüstung ausgegeben wird, wird verzehrt, zerstört und alle Fabrikanlagen, die sich auf dem Territorium des anderen finden und seine Ressource ausmachen, werden ruiniert. Und die Sanktionen, die jetzt auf den Weg gehen und gebracht werden, die sind sowas wie eine Vorstufe von dieser Art von Kräftemessen. Denn bei Sanktionen immerhin, ja, werden Geschäfte geopfert, damit das als Waffe wirkt gegen einen anderen Staat, der über seine Schädigung, die er sich darüber einfängt, fügen soll. Das ist das, was betrieben wird. Und damit das in der Bevölkerung Unterstützung findet, werden wir seitdem auf allen Kanälen und in allen Zeitungen mit einem Feindbild vertraut gemacht. Das heißt eigentlich zusammengefasst das System Putin. Das ist der neue Name für das Böse in der Welt.